Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Das sechste Kapitel des Johannesevangeliums schildert mehrere Ereignisse, die inhaltlich, aber auch vom Ablauf her eng zusammenhängen. Am Anfang steht der Bericht über die Speisung der 5000. 5000 Männer plus Frauen und Kinder haben sich die Mühe gemacht, ein Stück um den See Genezareth herumzulaufen, als sie merkten, dass sich Jesus mit seinen Jüngern in einem Boot auf und davon machte. Als Grund wird genannt, dass er in Galiläa viele Kranke geheilt hatte. Das zog die Menschenmassen an. Doch der ganze Trubel muss selbst Jesus irgendwann zu viel geworden sein, so dass er sich schließlich mit dem Boot wegbringen ließ. Am Ziel angekommen, vermutlich am Nordufer des Sees Genezareth, bestieg er mit seinen Jüngern eine Anhöhe, wohin er sich später dann auch zum Beten zurückzog. Mittlerweile aber strömten die ersten Menschen herbei. Immer mehr und mehr wurden es, die Jesus zuhören und sicher auch das eine oder andere Wunder sehen wollten. Gegen Abend tauchte dann die Frage auf, wo kriegen die vielen Leute jetzt noch etwas zu essen her? Der nächste Supermarkt war viele Kilometer entfernt. Aus Mitleid mit den Menschen vollbrachte Jesus ein Wunder. Mit 5 Broten und 2 Fischen, die ein Kind als Proviant mitgenommen hatte, machte Jesus alle satt. Im weiteren Verlauf des Abends schickte Jesus die Jünger an den See. Sie sollten sich bereits mit dem Boot auf den Weg nach Kapernaum machen. Er selbst wollte erst noch in Ruhe eine Runde beten und später nachkommen. Das müssen wohl viele Leute mitbekommen haben, denn der weitere Verlauf der Geschichte zeigt, dass sie wohl dachten, Jesus würde die ganze Nacht irgendwo auf der Anhöhe verbringen. Die Lutherbibel spricht übrigens von einem Berg, aber diese Bezeichnung dürfte, was die Höhe betrifft, bei vielen von uns falsche Vorstellungen erwecken. Was die Leute offenbar nicht mitbekommen haben, als die Jünger etwa 1 Stunde mit dem Boot unterwegs waren, gerieten sie in einen bedrohlichen Sturm. Doch plötzlich kam Jesus über das Wasser zu ihnen und sorgte dafür, dass sie sicher nach Kapernaum kamen. Bis zu diesem Punkt der Erzählung sind wir in der letzten Sendung gekommen. Jetzt folgt die Fortsetzung. Wenn Sie dazu Ihre Bibel aufschlagen möchten, gleich geht es weiter im 6. Kapitel des Johannesevangeliums ab Vers 22. Ein neuer Tag bricht an. Die Menschen, die Jesus am Abend durch ein Wunder satt gemacht hat, werden nach und nach wach, wünschen sich einen guten Morgen und plaudern darüber, was sie bisher mit Jesus erlebt haben. Und auf einmal taucht die Frage auf, wo ist er eigentlich geblieben? Sie fangen an zu suchen, können ihn aber nicht finden. Dabei hatten viele beobachtet, wie seine Jünger mit dem Boot weggefahren waren, ihn aber an Land zurückgelassen hatten. Von dieser Situation am Morgen nach der Speisung der 5000 berichtet das 6. Kapitel des Johannesevangeliums ab Vers 22. Da heißt es, am nächsten Tag sah das Volk, das am anderen Ufer des Sees stand, dass kein anderes Boot da war als das eine und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen war, sondern seine Jünger waren allein weggefahren. Es kamen aber andere Boote von Tiberias nahe an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten unter der Danksagung des Herrn. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote, und zwar in die, die aus Tiberias gekommen waren, und fuhren nach Kapernaum und suchten Jesus. Die Boote, die aus Tiberias gekommen waren, müssen wohl eher schon richtige Schiffe gewesen sein, um so viele Menschen an Bord nehmen zu können. Und tatsächlich gibt es Bibelübersetzungen, die statt von Booten von Schiffen reden. Eine andere Möglichkeit wäre, dass nur ein Teil der Leute in die Boote stieg und die anderen zu Fuß den Rückweg antraten. Schließlich waren sie ja auch zu Fuß dorthin gekommen, wo Jesus ihnen auf so wunderbare Weise zu essen gegeben hatte. Auf eine Kleinigkeit in Vers 23 möchte ich Sie noch hinweisen. Hier steht im griechischen Neuen Testament für Jesus der Begriff Kyrios, also wo sie das Brot gegessen hatten, unter der Danksagung des Kyrios oder auf Deutsch des Herrn. Dieser Titel Kyrios wird verwendet, um Jesus als Messias und als Erlöser zu kennzeichnen. Deshalb sehen manche Theologen hier eine Anspielung auf das christliche Abendmahl, das ja erst zu einem späteren Zeitpunkt von Jesus eingesetzt wird. An jenem Abend feiert Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl, und am Tag danach wird er gekreuzigt und damit zum Kyrios, zum Erlöser der Menschen. Paulus schreibt im Rückblick, auch wir als Christen haben ein Passalamm, das ist Christus, der geopfert ist. Was hat nun aber die Speisung der 5000 mit dem letzten Abendmahl zu tun, das Jesus mit seinen Jüngern kurz vor seiner Kreuzigung gefeiert hat? Nun, wenn Sie sich den Bericht von der Speisung der 5000 genauer ansehen, dann finden Sie in Vers 4 den Hinweis, es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Unwillkürlich fragt man sich da, warum 5000 Männer an dem improvisierten Abendessen in der Nähe des Sees Genezareth teilgenommen haben, obwohl es doch eigentlich Brauch war, zum Passafest nach Jerusalem zu pilgern. Sieht der Verfasser des Johannesevangeliums im Rückblick einen gewissen Bezug zwischen der Speisung der 5000 einerseits und dem Passamahl bzw. dem christlichen Abendmahl andererseits? Hat Jesus die Speisung der 5000 also als eine Art Ersatzpassamahl, freilich ohne Fleisch, angesehen? Nun, eine schlüssige Antwort darauf gibt es leider nicht. Aber die Formulierung in Vers 23 ist schon auffällig. Jesus wird als Kyrios bezeichnet, um ihn als Messias und Erlöser zu kennzeichnen. Außerdem wird seine Danksagung ausdrücklich erwähnt, die auch beim letzten Abendmahl hervorgehoben wird. In der deutschen Bibelübersetzung ist der besondere Titel Kyrios leider nicht erkennbar, sondern wird, zusammen mit einigen anderen griechischen Bezeichnungen, einfach als Herr übersetzt. Zurück zur weiteren Handlung unserer Geschichte. Nachdem Jesus dort, wo die Speisung der 5000 stattgefunden hatte, nicht mehr anzutreffen war, bestiegen also viele Leute ein Boot oder ein Schiff und ließen sich nach Kapernaum bringen. Sie vermuteten, dass sie Jesus dort antreffen würden. Denn erstens hatte Jesus seine Jünger vorab dorthin geschickt. Und zweitens dürfte bekannt gewesen sein, dass Jesus den Ort Kapernaum zu seiner Wahlheimat gemacht hatte. Weiter ab Vers 25. Und als sie ihn fanden am anderen Ufer des Sees, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hergekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Jesus beantwortet die Frage also nicht direkt, Rabbi, wann bist du hergekommen? Sondern er durchdringt gewissermaßen die Oberfläche und spricht das Motiv an, weshalb sie ihn suchen. Wieder einmal stoßen wir auf das Phänomen, dass Jesus sich nichts sehnlicher wünscht, als dass seine Wunder als Zeichen wahrgenommen werden. Dass die Leute sich also fragen, warum Jesus Wunder tut und auf was er sie hinweisen will. Im Hinblick auf die 5 Gerstenbrote, mit denen Jesus eine riesige Menschenmenge satt gemacht hat, ist eigentlich klar, so wie er den körperlichen Hunger der Menschen gestillt hat, so will er auch ihren geistlichen Hunger stillen. Außerdem ist dieses Wunder, wie so häufig, eine Art Hilfsangebot zum Glauben. Denn manchen Menschen fällt es schwer, glauben zu können, dass Jesus im geistlichen Sinne satt machen kann, dass er ihnen Leben und volle Genüge schenken kann. Wer nun jedoch sieht, dass Jesus mit wenigen Lebensmitteln eine große Menschenmenge satt macht, der müsste eigentlich auch das andere, das nicht nachprüfbare, glauben können, nämlich, dass Jesus auch die geistlichen Bedürfnisse eines Menschen stillen kann. Und deshalb sagt er in Vers 27 unseres Bibeltextes, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Frei übersetzt, hört auf damit, immer nur auf eure körperlichen Bedürfnisse zu achten. Irgendwie wird sich schon etwas Essbares finden. Viel wichtiger aber ist, dass eure Seelen nicht vor die Hunde gehen. Nur ich, der Sohn Gottes, kann dafür sorgen, dass es euren Seelen gut geht und dass ihr ewiges Leben bekommt. Diese Botschaft ist im Grunde dieselbe wie die, die Jesus der Frau am Jakobsbrunnen nahegebracht hat. Mit ihr hat er über lebendiges Wasser gesprochen, das er ihr geben möchte und das den Durst ihrer Seele für immer stillen kann. Ebenso gut hätte Jesus auch über Brot reden können. Aber wenn man in der Mittagszeit an einem Brunnen sitzt und einem die Zunge vor lauter Durst am Gaumen klebt, dann braucht man nicht lange darüber nachzudenken, was für eine wunderbare Wirkung auch das spezielle Wasser für die Seele haben muss. Wasser und Brot dienen selbst heute ja noch als Symbole für das, was lebensnotwendig ist. Und was man selbst dann, wenn man es täglich zu sich nimmt, immer wieder trinken bzw. essen kann. Ganz im Gegensatz zu, sagen wir einmal, einem Bananenmilchshake und Pommes. Im Johannesevangelium, aber natürlich auch an anderen Stellen in der Bibel, stoßen wir immer wieder auf Symbole und Vergleiche, die aus dem alltäglichen Leben stammen und uns das eigentlich Unbegreifbare begreifbar machen wollen. Schon im ersten Kapitel des Johannesevangeliums sind wir auf die Aussage gestoßen, und das Wort ward Fleisch. Will sagen, Jesus, der Gott ist und für uns eigentlich unerreichbar, hat menschliche Gestalt angenommen. Seine Zeitgenossen konnten ihn sehen, mit ihm sprechen, ihn berühren, ihm die Hand geben. Kurz, das Wort ward Fleisch. Auch bei den weiteren symbolhaften Vergleichen entstehen Bilder im Kopf des Bibellesers, die kaum noch einer Auslegung bedürfen. Jesus, das Wasser des Lebens. Oder im vor uns liegenden Bibeltext, Jesus, das Brot des Lebens. Ich komme nun zu Vers 28. Hier kommt die Reaktion der Leute, die von Jesus auf das Brot des Lebens hingewiesen wurden. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Anders ausgedrückt, was sollen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Das steckt wohl ganz tief in uns Menschen drin, dass wir meinen, selbst etwas tun zu müssen und auch tun zu können, damit Gott zufrieden mit uns ist. Letztlich steckt der Wunsch dahinter, selbst etwas zur eigenen Erlösung beitragen zu können. Vielleicht, weil uns das sicherer erscheint, als allein auf Gottes Gnade hoffen zu müssen. Doch achten Sie darauf, was Jesus zu dieser Methode sagt. Vers 29. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Anders ausgedrückt, Gottes Werk, also das, was er bereits bewerkstelligt hat, ist, dass er seinen Sohn gesandt hat. Er ist das Brot des Lebens, der unseren geistlichen Hunger stillt und uns ewiges Leben schenkt. An ihn sollen wir glauben. Weiter ab Vers 30. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Über so viel Unverfrorenheit kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Gerade erst hat Jesus sie darauf hingewiesen, dass sie aus der Speisung der 5000 noch gar nicht ihre geistliche Lektion gelernt haben, schon verlangen sie ein weiteres Zeichen. Man bekommt den Eindruck, eigentlich kann Jesus machen, was er will, die Leute werden ihm trotzdem nicht glauben. Ich an seiner Stelle hätte die Leute vermutlich einfach stehen gelassen und wäre weggegangen. Er jedoch unternimmt einen weiteren Versuch, ihre Herzen zu erreichen. Weiter ab Vers 32. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns alle Zeit solches Brot. Kommt Ihnen dieses Aneinander-Vorbeireden irgendwie bekannt vor? Im Grunde geschieht hier das Gleiche wie in dem Gespräch, das Jesus mit der samaritischen Frau am Jakobsbrunnen geführt hat. Jesus weist die Leute auf das geistliche Brot des Lebens hin. Als Reaktion darauf verweisen sie auf das Manna, das während der 40-jährigen Wüstenwanderung der Israeliten vom Himmel herabfiel. Dieses Ereignis lag allerdings schon rund 1500 Jahre in der Vergangenheit. Und auch wenn das Manna von Gott kam, so war es dennoch keine geistliche Speise, sondern diente dem Verzehr. Nachdem Jesus dies klargestellt und sie erneut auf das wahre Brot des Lebens hingewiesen hat, machen seine Gesprächspartner erneut einen Schlenker. Sie sagen, gib uns allezeit solches Brot. Das heißt, sie beziehen sich wieder auf herkömmliches Brot aus Getreide, das immer nur für ein paar Stunden satt machen kann. Jesus muss also ziemlich viel Geduld aufbringen, um die Leute, bildlich gesprochen, vom Frühstückstisch wegzulocken. Ihre Gedanken kreisen immer wieder um duftendes und frisch zubereitetes Hausmacherbrot. Ich lese weiter ab Vers 35. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Der zuletzt gelesene Vers ist in meinen Augen ein sehr wichtiger Vers. Denn ich bin der Meinung, dass er jede theologische Debatte über den freien Willen des Menschen einerseits und über die Erwählung andererseits zum Verstummen bringen müsste. Jedenfalls, wenn die Teilnehmer dieser Debatte unversöhnlich auf ihrem jeweiligen Standpunkt beharren. Worum geht es eigentlich? Nun, es gibt Bibelstellen, die eindeutig davon sprechen, dass sich der Mensch frei zwischen Gut und Böse sowie zwischen Glaube und Unglaube entscheiden kann. Es gibt aber auch Bibelstellen, die den Eindruck erwecken, dass alles vorherbestimmt sei, beziehungsweise dass Gott bestimmte Menschen erwählt hat. Das entspricht im Kern der sogenannten Prädestinationslehre. Beispielsweise heißt es in Psalm 139, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, also vor meiner Geburt. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Je nachdem, welche Position man nun vertritt, fühlt man sich entweder für das eigene Leben mitverantwortlich. Oder man legt sozusagen die Hände in den Schoß und wartet ab, was die Vorhersehung für einen selbst vorgesehen hat. Ich übertreibe natürlich ein bisschen, um klarzumachen, welche Konsequenzen es hat, wenn man eine Extremposition vertritt. So, und nun lesen wir in unserem Bibeltext in der ersten Hälfte von Vers 37, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Das scheint darauf hinzudeuten, dass der Mensch kein Mitspracherecht hat. Doch dann heißt es in der zweiten Hälfte des Verses, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das sagt Jesus und überlässt es offenbar den Menschen, ob sie tatsächlich zu ihm kommen und bei ihm bleiben wollen. Mit meinem Verstand kann ich im Grunde nicht nachvollziehen, wie beides miteinander vereinbar ist. Aber anscheinend ist beides wahr. Darauf deuten ja auch die vielen anderen Bibelstellen hin, die einmal mehr in die eine und einmal mehr in die andere Richtung gehen. Es gab Zeiten, da wurde in den Kirchen und Gemeinden regelrecht darüber gestritten, ob der Mensch einen freien Willen habe oder auf die Erwählung durch Gott hoffen müsse. Deshalb wurde Charles Haddon Spurgeon, einem englischen Erweckungsprediger des 19. Jahrhunderts, einmal vorgeworfen, er würde immer so tun, als ob die Leute sich frei für Jesus Christus entscheiden könnten. Dabei wäre es doch Gottes Sache, wen er sich erwählt. Daraufhin erklärte Spurgeon, angenommen, Gott hätte den Erwählten einen gelben Streifen auf den Rücken geklebt. Dann würde ich durch die Straßen laufen und den Leuten unters Hemd schauen, ob sie erwählt sind. Und dann würde ich nur denen mit einem Streifen auf dem Rücken das Evangelium predigen. Aber so hat Gott es nicht gemacht. Also ist es meine Aufgabe, allen das Evangelium zu predigen, damit, wer da will, komme. Dieser Auffassung von Mr. Spurgeon kann ich mich voll und ganz anschließen. Und damit wieder zurück zum Bibeltext. Ich lese weiter ab Vers 38. Jesus sagt, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich's auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Da murrten die Juden über ihn, weil er sagte, ich bin das Brot, das vom Himmel gekommen ist, und sprachen, ist dieser nicht Jesus, Josefs Sohn, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wieso spricht er dann, ich bin vom Himmel gekommen? Soweit die Verse 38 bis 42. Die Aussage ziemlich genau in der Mitte ist es übrigens wert, dass man sie sich einrahmt und über das eigene Bett hängt. Das ist der Wille meines Vaters, dass, wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Hier komme ich mit der Frage nach dem Erwähltsein oder der Vorherbestimmung kaum weiter. Denn nach diesem Vers ist es so, wer an Jesus glaubt, der ist erwählt und bekommt das ewige Leben von ihm geschenkt. Die Leute, die damals zuhörten, hatten mit solchen Aussagen freilich so ihre Schwierigkeiten. Sie wussten, dass Jesus aus der nicht weit entfernten Stadt Nazareth stammte und nicht aus dem Himmel. Sie kannten sogar seine Familie. Dass Jesus trotzdem der Sohn Gottes war, das konnten oder wollten sie nicht anerkennen. Obwohl die Schriften des Alten Testaments deutliche Hinweise darauf geben, dass der verheißene Messias nicht einfach vom Himmel fallen wird, sondern auch irdische Wurzeln haben wird. Die Zweifel dieser Leute ähneln im Grunde denen, die auch heute noch viele haben. Sie erkennen zwar an, dass Jesus ein guter Mensch war, aber als Sohn Gottes, dass er also vom Himmel gekommen ist, als Sohn Gottes wollen sie ihn nicht akzeptieren. Weiter ab Vers 43. Jesus hat offenbar mitbekommen, dass sich seine Zuhörer an seiner menschlichen Herkunft stören. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, murrt nicht untereinander. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Dass Jesus hier sagt, es sei denn, ihn ziehe der Vater, deutet nun doch wieder auf eine bestimmte Art der Erwählung hin. Wie ich vorhin schon gesagt habe, sowohl Erwählung wie auch der freie Wille des Menschen spielen hier eine Rolle. Weiter ab Vers 45. Jesus sagt, es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Nicht als ob jemand den Vater gesehen hätte, außer dem, der von Gott gekommen ist. Der hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dieses Brot ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sagten, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohns esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Soweit die Verse 45 bis 54. Erstaunlich ist die Tatsache, dass Jesus von sich selbst als dem Brot des Lebens spricht und dann plötzlich sagt, dieses Brot ist mein Fleisch. Das erinnert mich einerseits wieder an den bereits zitierten Vers vom Anfang des Johannesevangeliums. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und andererseits sehe ich hier eine Anspielung auf das Abendmahl und auf den Opfertod Jesu am Kreuz. Diese Anspielung jedoch wird von den Leuten, die Jesus zuhören, nicht verstanden. Ja, sie kann im Grunde auch nicht verstanden werden. Deshalb stellt sich die Frage, warum Jesus trotzdem eine solche Andeutung macht. An der Aussage Jesu, ich bin das Brot des Lebens, haben die Leute, die ihm zuhörten, grundsätzlich keinen Anstoß genommen. Aber den Vergleich mit einem Stück Fleisch empfanden viele als geschmacklos. Zitat, wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Warum Jesus diesen Vergleich zieht, der gerade auch für Kenner des Alten Testaments gar nicht so weit hergeholt ist, das erfahren Sie in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.